Ja, das ist doch so schöne Musik, die wir hier haben heute. Ich habe es auch schon mal erlebt, da waren 12 von diesen nebeneinander gestanden. Und ich habe gedacht, der Himmel ist nicht weit. Ja, wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Session und wir haben dann gegen 19.30 Uhr um 19:30 wollen wir noch beten für Israel gemeinsam und natürlich für unsere Geschwister, für die Bewahrung und auch für den Dienst, den ihr überall tut, wohin ihr auch kommt. Und ich habe vorhin gesagt, wenn ihr wieder im Norden seid, anrufen, ich mache die Tür auf.
Ja, also hier ist eine tolle Stimmung, ihr seid echt eine tolle Gemeinde. Und hat sie gerade auch mir gesagt und bestätigt, also echt, ist richtig, ich fühle mich richtig wohl hier bei euch.
Dann bleibt doch hier.
Soll man 3 Hütten bauen, ja? Das ist so richtig locker und ja, was ich so alles über die Norddeutschen gehört habe, die sind so kalt und so grau und so und nicht, aber das ist ja, ihr seid so ganz anders, wie ich gehört habe. Was erzählen die Leute mir? Genau. Also nicht auf Leute hören, nicht auf Medien hören, selbst informieren. Ja. Amen. Toll. Genau. So ist es. So ist es. Nein, ihr seid echt eine Gemeinde, die voll hinter Israel steht. Und ich mache den Dienst ja schon über 20 Jahre. Und ich habe das festgestellt und habe das beobachtet. Gemeinden, die voll für Israel sind, die sind lebendig. Gemeinden, die für die das Thema Israel ganz neu ist und die jetzt noch nicht wissen und die das nicht ein Thema ist, da fehlt was. Irgendwas spürt man. Das spürt man. Aber wenn so eine Gemeinde, das sehe ich so oft, und das in ganz Deutschland ist gleich, wenn eine Gemeinde wirklich ein Herz für Israel hat und regelmäßig für Israel betet, da ist ein ganz anderes Leben in dieser Gemeinde. Super, also, ja, macht richtig Spaß bei euch und Freude. Ja, Israel ist ein spannendes Thema, es ist nie langweilig bei uns in Israel. Wir haben immer eine Bombenstimmung und immer, ja, wir haben auch gelernt, immer positiv zu denken und ob überhaupt, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann ist es immer schön und spannend. Nicht immer schön, immer spannend. Schön schon, aber nicht immer alles so rosa und alles so glatt läuft. Aber wir sind gut aufgehoben. Und er lässt uns manchmal zappeln, aber er lässt uns nicht fallen. Wie Petrus, der ist einmal ins Wasser gefallen, nass geworden, aber er hat ihn wieder rausgezogen. Und so hat Gott hat mir auch, als ich noch ganz jung war, als wir nach Israel kamen, und bevor ich weitermache, wo ich aufgehört habe, will ich euch das kurz erzählen, wie als wir nach Israel kamen, habe ich was beobachtet, was mein Leben geprägt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst oder nicht, wir kamen nach Israel nicht, weil wir Juden waren, das haben wir erst nachträglich erfahren. Wir sind nach Israel gegangen, weil mein Vater einen Ruf bekommen hat, von Gott nach Israel zu gehen, mit der ganzen Familie. Und erst ein paar Jahre später, 5 Jahre nachdem wir schon in Israel waren, hat mein Großvater, mein Vater verraten, dass er Jude ist. Da waren wir aber schon in Israel. Vorher hat er es ihm nicht verraten. Auf alle Fälle kamen wir nach Israel 1978. Mein Vater hat gerade hier in Deutschland ein paar Gemeinden gegründet. Da in Düsseldorf das Jesushaus gegründet. Und dann bei der Gründungszeit hat er den Ruf bekommen, von Gott nach Israel zu gehen. Also pack deine ganze Familie und geh nach Israel. Das klingt gleich so einfach, okay, dann nehmen wir den nächsten Flug und fliegen dann mal nach Israel. Aber das war 1978, Israel war gerade mal 30 Jahre alt oder jung. Mein Vater war ein Pastor, verdient man nicht allzu viel, hatte gerade so, kam um die Runden. Er hat einen Ruf von Gott bekommen, geh nach Israel, pack die ganze Familie. Er hatte keinen Arbeitsjobangebot in Israel, er hatte keine Wohnung in Israel, also kein Haus, das er hier verkaufen konnte. Hier haben wir ein Haus gemietet, dass er dann dort ein neues Haus kaufen konnte. Und er hatte 5 Kinder, also der Älteste war 12, ich war 11 und weiter runter. Und jetzt geh mal und dann sag mal deinen Geschwistern in der Gemeinde, Gott hat mich gerufen, mit meiner ganzen Familie nach Israel zu gehen. Die dachten, das ist nicht von Gott, das kann nicht von Gott sein. In ein Kriegsgebiet? Und was machst du da? Weiß ich nicht, Gott hat mich gerufen. Er wird schon für mich sorgen. Ja, hast du denn irgendwo, wo willst du denn wohnen? Weiß ich nicht. Hast du denn Geld? Nee. Ja, also die haben fast das Sozialamt auf ihn losgeschickt. Und die waren ihm richtig ärgerlich und konnten es nicht glauben, dass Gott ihm den Ruf gegeben hat, nach Israel zu gehen. Ah, Lotzerstelle, ja. Und okay, er hat das durchgezogen und gesagt, nein. Okay, dann kamen wir, sind wir dann, alles, was er mitgenommen hat, von Deutschland, ah ja, das ist doch gut. Ach, jetzt sehe ich euch. Alles, was er mitgenommen hat, also zu Hause in Deutschland haben wir alles gelassen, er hat sich aber gerade einen neuen Mercedes gekauft und meine Eltern fünf Kinder hatten, wir waren fünf Geschwister, war das ein langer Mercedes, ein Pullman. Cooler Wagen, ja, ja. Und alles andere musste er hier lassen, hat nichts mitgenommen, kein Geld im Portemonnaie, keine auf der Bank, nichts, aber nur einen dicken Mercedes. Stellt euch vor, August 1978, Familie Schneider kommt mit dem Schiff in Haifa an, fährt mit einem dicken Mercedes, der war gerade neu auch, raus und hat kein Geld. Alles, was wir haben, ist ein Ruf von Gott, nach Israel zu ziehen. Nicht, weil wir Juden sind, weil Gott gesagt hat, komm nach Israel. Wir als Kinder wussten gar nicht, von was da alles fehlt. Schön, Israel, toll, das kannten wir immer nur vom Urlaub. Ja, dann dachten wir, jetzt ziehen wir ganz nach Israel. Wir sind gesprungen vor Freude, dachten das ganze Leben lang, wird sein wie der Urlaub vom letzten Mal. Strand und so weiter, Kokosnuss, Cocktails und so. Und ja, und wir fahren raus aus dem Schiff und fahren in Haifa herum. Und wussten gar nicht, dass meine Eltern gar nicht wussten, wohin die fahren. Aber irgendwann haben wir dann noch gemerkt, Mensch, hier waren wir schon mal in Haifa. Und es wurde langsam dunkel. Und wir haben gemerkt, die wussten gar nicht, wo die hinfahren. Plötzlich sagt mein Vater, Kinder, seid mal ruhig da hinten im Auto. Wir haben immer Lärm gemacht, fünf Kinder. Und meine Eltern haben dann so ein knackiges, kurzes Gebet gesprochen. Mein Vater ist also in den Wagen geparkt, haben gebetet. Mein Vater ist ausgestiegen, ging ein paar Schritte. Da kam ihm ein junger deutscher Mann entgegen, der erkannte ihn als Pastor von Deutschland und hat ihn sofort angesprochen. Und die kamen ins Gespräch und das sahen wir nur vom Auto aus. Und dann, ach so, Sie wissen noch nicht wohin mit der Familie, fünf Kindern, kein Problem. Ich denke, ich habe da eine Lösung. Ich bin nämlich gerade von einer Wohnung runtergekommen von einer Frau, die ist momentan in Deutschland und ich gieße für sie die Blumen einmal die Woche. Und also was für ein Timing. Einmal in der Woche kommt er für 10 Minuten, gießt die Blumen und geht wieder. Und in diesem Moment, wo er runterkommt, sind wir gelandet mit dem Schiff, kommen mit dem Auto dort an, treffen uns. Und er bietet uns, sagt, da könnt ihr bestimmt drin wohnen. Damals gab es noch keine Handys und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, nächsten Tage rufen wir sie mal an, fragen wir sie um Erlaubnis und so weiter. Das haben wir auch getan. Und mein Vater dachte, okay, 1, 2, 3 Nächte, bis wir uns ein bisschen zurechtgefunden haben, alles gut. Und aus diesen 2 Nächten wurden dann ein halbes Jahr. Und mein Vater kam zu, also hat mit, also dieses kurze Gebet, stieg aus, sprach mit dem jungen Mann, kam mit einer Lösung zurück, macht die Tür auf. So, wir können den Wagen hier stehen lassen. Wir können hier oben einziehen. Wow. Also, und das war für mich zuerst mal, ich war 11 Jahre alt, Gott erhört Gebete pur. Das war kein Zufall. Das ist kein Zufall. Amen. Und das war nicht nur eine kleine Kellerwohnung, irgend so ein alter Schuppen. Das war eine tolle Wohnung in Haifa, mitten auf dem Karmelberg. 3. Stockwerk, große Terrasse. Die Terrasse war fast so groß hier wie die Gemeinde, halb so groß. Mit Ausblick aufs Meer. Also wenn Gott dich irgendwo hinruft, und alle raten dir ab davon, aber du ziehst das durch, weil du Gott folgst und nicht der Gemeinde. Sorry, nichts gegen die Gemeinde. Also nicht den Brüdern, die dir dagegen reden. Wenn du überzeugt bist, dann tu das, was Gott sagt. Gott gibt immer Genau, dann sorgt er für dich und gibt dir das Beste vom Besten. Und erst im Nachhinein, nachdem ich auch schon erwachsen war und Familie und Kinder und verheiratet, habe ich auch verstanden, was das für ein Glaubensschritt war, was mein Vater da geleistet hat und meine Mutter. Wow. Und das hat mich, mein Leben geprägt, große Glaubensschritte im Leben zu machen. Gott schickt dich manchmal und alle raten dir ab. Und sagen, nee, das ist nicht richtig, nein, das darf man nicht. Aber die haben ihm das richtig böse genommen. Die waren böse auf ihn. Unverantwortlich. Was machst du da? Das kannst du nicht deinen Kindern antun. Und Gott ist treu, wenn er nicht irgendwo hinruft, tu das. Und dann wird er auch für dich sorgen. Und das hat mein Leben geprägt, große Glaubensschritte zu machen. Und seit meinem 11. Lebensjahr weiß ich, dass Gott Gebete erhört. Und was auch immer ich erlebt habe im Leben, das bleibt hier. Das habe ich erlebt und dafür danke ich Gott für dieses tolle Erlebnis. Naja, ich denke, dass ihr ein bisschen meine Shelly kennenlernt. Shelly hat eine ganz spannende Familie hinter sich. Also die Großmutter habt ihr ja schon kennengelernt, die kam von dem Schiff Exodus nach Israel. Ich weiß nicht, soll ich verraten, was dein Großvater gemacht hat? Also sie hat ein Großvater von der vaterlichen Seite aus Jemen, war ein hoher Rabbiner in Jemen, kam nach Israel und hat dort nicht als Rabbiner gedient. Als er nach Israel kam, dunkelhäutige Menschen waren, da war Israel noch ein bisschen rassistisch und da die kamen als Rabbiner, aber durften nicht als Rabbiner funktionieren. Okay, da hat er Straßen gefegt. Aber er war ein hoher Rabbiner in Jemen. Von mütterlicher Seite kommt aus Ägypten und Libyen. Und ihr Großvater aus Ägypten, der ihre Großmutter auf dem Exodus getroffen hat und sich dort verliebt und dann nach Israel kamen, der hat einen ganz spannenden Job. Den erzähle ich euch und dann lasse ich sie mal ein bisschen hören. Er hatte einen Traumjob für alle Männer. Oh, jetzt seid ihr gespannt. Ne? Damals, vor der Staatsgründung Israels, als auch viele Juden in Ägypten lebten, den Juden ging es nicht so gut und besonders den jüdischen Frauen nicht. Sie wurden öfters missbraucht von den Ägyptern oder auch vergewaltigt. Und du konntest nicht so, du konntest zwar nach Israel einwandern, als Ehepaar, aber nicht als alleinstehende Frau. Nur, du musstest einen Ehemann haben, um Ägypten zu verlassen und nach Israel zu gehen. Und so hat ihr Großvater einen Job gehabt. Er hat jüdische junge Frauen geheiratet. Die Väter von ihnen haben ihm dafür bezahlt. Sie haben geheiratet nach dem Gesetz von Mose oder jüdischen Gesetz und so weiter und er hat sie dann von Ägypten raus nach Israel gebracht. Dort hat er sie scheiden lassen von ihr. Ja, das war so abgemacht im Voraus. Nur so konnte sie und wurde sie gerettet. Und dann ging es zurück nach Ägypten und dann wieder hin und her. Ich weiß nicht, wie oft, auf alle Fälle. Ja, das ist ein interessanter Job. Und dafür bekam er noch Geld. Und auf seiner letzten Reise nach Israel war er auch mit einer junge Frau, ne? Zera, Alter. Achona. War auch ein junges Mädchen. Also, junges Mädchen, glaube ich, 17, 18 oder so. Früher haben die früh geheiratet. Und das junge Mädchen hat sich in ihn verliebt. Er hat sich aber auf dem Schiff in ihre Großmutter verliebt. Ja, was soll er machen? Sie waren zwar verheiratet, er hat es verstanden, hat gesagt, okay, gib mir wenigstens ein Kind. Wir sind ja verheiratet. Okay, hat er ihr ein Kind gegeben, aber hat dann doch in Israel sich scheiden lassen von ihr und hat dann mit ihrer Großmutter geheiratet. Seht ihr, wie Und so hat jeder Jude, jeder Israeli, die wir in Israel leben, die wir in Israel gekommen sind, irgendwie eine spannende Geschichte, wie er nach Israel gekommen ist. Ich mit meiner Geschichte mit dem Mercedes, mit dem Auto und wussten gar nicht, dass wir Juden sind. Das haben wir erst später erfahren. Ihr Großvater mit diesem tollen Job. Und ja, der arme Kerl ist aber dann ein paar Jahre später nach der Hochzeit gestorben. Also wahrscheinlich zu viele Frauen gab vorher. Der ist sehr früh, mit 45 oder so gestorben. Ja, aber so hat jeder so seine Geschichte. Gott bringt sein Volk zurück, ob sie wissen, dass sie Juden sind oder nicht. Wenn Gott findet Wege, sie zurückzubringen nach Israel. Und sie kommen, einer nach dem anderen, und es kommen immer mehr und mehr nach Israel. Shelley, komm mal. Ich möchte, dass du mal ganz kurz erzählst. Ich habe schon ein bisschen erzählt, vorhin, was das bedeutet. Das Leben hat sich verändert in Israel. Es ist total anders geworden. Aber wir erleben tagtäglich etwas, also auf den Straßen von Tel Aviv, was bedeutet das für eine jüdische Mutter in Israel, jetzt in diesen Tagen zu leben, was wir alles so miterleben? Ich übersetze sie. Oder willst du auf Deutsch machen?
Nein, noch nicht. Okay, so, well, it's a little depressing now, and we had so much fun with them, and the stories are so fun.
Okay, es ist ein bisschen depressiv, wenn wir jetzt so viel Spaß hatten. Jetzt wird es ein bisschen heftiger.
But we'll finish with a positive.
Aber wir enden mit einem Positiven.
Always, yeah?
Wie immer.
Okay. Oh, sorry.
Okay.
So short.
Yeah.
Okay. So.
Leiser, deine
lauter. Oh, ich bin zu laut, ich bin jemenitisch.
Ja, wegen Englisch. Wegen Englisch, ja, wir sind Englisch hier. Wegen Deutsch. Die wollen Deutsch verstehen, ja.
Ja.
Das geht schon, das
sind
Richtmikrofone.
Okay. Ja.
Ja. Okay. So, I want to take you a little bit. You heard from Dawn what is happening in Israel and what we're going through.
Ihr habt von mir gehört, was in Israel passiert, was wir alles durchmachen.
But I want to take you really into a day in our life, kind of.
Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Alltag unseres Lebens mit hineinnehmen.
And I guarantee you, you will be so tired just hearing about it.
Aber ich garantiere euch, ihr werdet so müde nur vom Hören sein.
It's very exciting, but very
nicht,
intense.
Nicht, dass ihr alle einschlafen dann, wenn ich weitermache.
Yeah, it's okay.
Ja.
Yeah, we'll wake them up. I'll be loud.
Ich mach's laut genug, ja.
So, normally, I don't know what everybody does every day, but you get up.
Ich weiß nicht, was jeder von euch tagtäglich macht, aber jeder wacht irgendwann auf morgens.
You get up, you brush your teeth, you pray, coffee.
Betest, Kaffee.
Breakfast.
Frühstück.
Get ready for work.
Bereitet sich für eine Arbeit vor.
Send the kids, if you have kids,
schickst die Kinder zur Schule oder wohin.
And you go on with your day, everything's great, right?
Alles gut. Tag geht, läuft normal weiter und alles okay.
Simple.
Einfach.
Not so simple for us.
Nicht so einfach für uns.
So we get up in the morning and we try to do our quiet time. There is no quiet time in Israel.
Wir stehen morgens auf und wir versuchen unsere stille Zeit zu machen morgens, aber es gibt keine stille Momente in Israel.
Never.
Fast niemals.
In 2 minutes into Bible reading, your phone goes ding, ding.
2 Minuten hast du begonnen, die Bibel zu lesen, und dann fängt das Telefon schon an. Ding, ding, ding.
Another soldier, another Israeli, another father, another mother.
Wieder ein Soldat umgekommen, oder ein Vater von einem Bekannten. Oder, wie mir?
Mother, daughter,
oder Mutter.
Whatever. And you know, I have to tell you, we have a big, we like balconies. We have a big balcony.
Wir haben große Terrasse, einen großen Balkon.
With the Mittelmeer, yeah.
Mit Aussicht aufs Mittelmeer.
And we like to spend romantic time there. Sometimes we pray at night. Sometimes we just.
Dort haben wir gerne romantische Zeit oder auch stille Zeit.
Gebete, beten wir.
Ganz Tel Aviv liegt uns zu Füßen. Wir sehen es von oben sehr gut.
It's beautiful.
Wunderschön.
And you see this, all these lights in the buildings, and you see a light coming on the sky.
Und nachts sehen wir die ganzen Lichter von den Häusern und du siehst, wenn Licht kommt, nochmal, mit was hat es allergie?
Ken, Shekilo Orba Bashamaim.
Shepitom Kilo?
Nach Norim Orba Shamaim mit Karev.
Und eines Tages da saßen wir dort auch und plötzlich sahen wir ein Licht, das kam uns immer näher. Sonst kommen immer sehr viele Flugzeuge dort an, die fliegen über uns und zum Flughafen. Und dann plötzlich kam eins in unsere Richtung.
That's all I said, wow.
Ja, ich erkläre ein bisschen, ich muss ein bisschen.
sorry. And you think you're in a romantic time, and then suddenly you say, wait a minute, is this a nice, beautiful airplane with tourists coming to see Israel, or is this a drone?
Und wir denken, wir befinden uns in einer schönen romantischen Zeit, und plötzlich sehen wir, dieses Licht kommt uns in die Nähe, immer näher. Und warte mal, das ist ja eine ganz andere Route, die kommen ja eigentlich normalerweise ein bisschen mehr nach rechts. Ist das wirklich ein Touristenflugzeug, das hier landen wird, oder ist das doch nicht eine Drohne?
There goes the romantic time.
Und schon ist die romantische Zeit vorbei.
And you wait every day for the day to end in peace.
Und wir warten jeden Tag, dass der Tag zu Ende geht in Frieden.
And we're positive people. We're happy. We're positive. We're loving.
Wir sind sehr positive Leute, Menschen. Wir denken immer positiv. Wir lieben. Wir
And yesterday in Don's Vortrag in where were we yesterday?
Anklam.
So you had your Vortrag in Anklam, and I get a text from three calls from our three sons from all our kids.
Als ich meinen Vortrag hatte dort in Anklam, bekam sie Telefone von drei Söhnen.
So I don't know what you think when your children call you right now. Okay, maybe they're in the store, maybe they're in the car, maybe.
Wenn eure Kinder euch heute zum Beispiel anrufen, dann okay, dann ist vielleicht wollen sie kurz Informationen, vielleicht sind sie irgendwo im Laden, wollen was gerne einfaches einfach nur erfahren oder wissen.
But for me, when all the kids text or call in the same time, I get scared.
Also wenn uns alle Kinder zur gleichen Zeit texten oder anrufen, da ist dann das. Macht Angst.
And we have a soldier.
Wir haben einen Soldaten in der Armee.
Er ist ein
Kämpfer in einer Kämpfereinheit, Fallschirmspringer, Kämpfer, Sanitär.
And every phone call and every text makes our heart skip a beat.
Ja, jeder Anruf oder jeder Nicht-Anruf, wenn er anrufen sollte und er ruft nicht an, da stoppt unser Herz.
And when I go out in Tel Aviv, there's many, many shops, and I go out and I do, you know, daily shopping errands, whatever. You know.
Wenn ich rausgehe, wenn ich aus Tel Aviv rumlaufe, um dort einzukaufen.
And I see a three-year-old girl with her mother in the Kasse shopping for chocolate.
Und ich sehe ein dreijähriges Mädchen mit ihrer Mutter an der Kasse zum Bezahlen.
And the mother asks her daughter, "Do you want a Kinderegg?"
Und die Mutter fragt die Tochter, möchtest du ein
Kinderei.
Überraschungsei. Ja. Überraschungsei. Ja, ja.
Okay. And the little girl says, "No, thank you. If I run because of a siren, it will break. I can break it and it will be gone."
Und das Kind sagt ihr, "Nein, danke. Wenn die Sirene gleich wieder losgeht, dann könnte ich hinfallen und dann würde das Ei kaputt gehen."
She's three.
Sie ist 3 Jahre alt.
I saw her. They were right there next to me.
Ja,
every day, also just everyday thing.
Wir hören ständig sowas fast tagtäglich.
Or ladies, sorry, men.
Oder für die Damen zum Beispiel.
You get ready in the morning. You put makeup on, maybe you fix your hair, you get dressed.
Wenn du dich vorbereitest, wenn du dich anziehst morgen und dich schminkst und für den Tag hübsch machst.
And if you're as klein as I am.
Und wenn du so klein, so kurz, so klein bist wie ich.
Then you wear high heels.
Dann siehst du bestimmt hohe Absätze an.
And you can't do that now because you have to run all the time.
Das kannst du jetzt nicht mehr so oft machen, weil du musst so oft dann plötzlich losrennen.
And it seems so simple, so what's the word? Banali, kilo, kach, pashut, kach.
Das scheint so einfach zu sein, so
not important.
Nicht so wichtig. Plötzlich ist das für dich nicht mehr so wichtig.
Every little thing is important.
Die Kleinigkeit ist wichtig.
We think of everything. I think if I'm going to wear a skirt or a dress.
Wir müssen an alles denken. Wenn ich einen Rock anziehe oder ein Kleid.
And I run and I have to.
Und ich renne und plötzlich die Sirene geht hoch und du musst sie auf den Boden werfen, in Sicherheit gehen.
And in Israel, people help you and they're very nice and they're there for you and there's a girl alone.
In Israel helfen die sehr und wenn ein Mädchen alleine ist und so, dann kommen die und helfen die.
A guy usually comes and protects you.
Sehr oft ein Mann nimmt dann Schutz über, also verdeckt dann die Damen oder die Mädchen.
So you can't wear a skirt.
Deswegen kannst du ja keinen Rock anziehen. Dann
it's the little things that
das sind
everybody
die kleinen Dinge,
for granted.
Die für alle so normal oder. Aber das sind jetzt Sachen, neue Gedanken, an die wir jetzt denken müssen.
Or the one night where we finally had a nice quiet night, one quiet night that we had. And we spent time together and we were calm and going to sleep.
Oder eine Nacht jetzt auch vor kurzem, war richtig ruhig, war alles gemütlich und wir dachten, wir gehen schlafen.
And
und wir sind schlafen gegangen.
At 2 o'clock in the morning a drone hit the Botschaft, the American Botschaft.
Und um 2 Uhr nachts plötzlich eine Drohne aus dem Jemen, nur ein paar Straßen weiter von uns, wir hören den Knall. Im Knall, das klang, als ob es unser Hochhaus getroffen hat.
Yes, it was so loud, I thought our building was hit.
Wir dachten, unser Gebäude wurde getroffen.
And you don't sleep anymore.
Dann ist die Nacht vorbei. Wir sind auf die Terrasse gegangen und haben dann draußen gesehen, den großen Qualm von dem Gebäude, das getroffen wurde, nicht weit von der amerikanischen Botschaft.
And one last example, when you
und ein
go
letztes
out for
Beispiel,
a date.
wenn ihr zusammen ausgeht.
We're very romantic. We're very romantic.
Yes.
you go out on a date and you see on Friday night you see young women, beautiful young women, dressed for a date with a gun.
Das ist ein Bild, das man auch nur in Israel sieht. Du gehst aus, bist schön alle romantisch. Das ist ganz übliches Bild, dass du dort junge, hübsche Damen siehst. Mit einem Maschinengewehr.
M16 or they're like
M16, richtig groß. Ja, ja. Das sind momentan, die sind gerade Soldatinnen, die haben jetzt frei, müssen aber das Gewehr mitnehmen, weil sie das zu Hause nicht einschließen können, besonders wenn sie kleine Geschwister haben oder so, dann müssen die das mitschleppen. Und die laufen damit rum.
And the positive end to this, because I have to have a positive end.
Und das positive Ende dazu.
Is that we live in Israel?
Wir leben in Israel.
We're the chosen people.
Wir sind die Auserwählten.
And we have to smile. We have to wake up the next day. We have to
wir
raise our children.
Lächeln. Wir müssen nächsten Morgen aufwachen. Wir müssen unsere Kinder großziehen.
We have to be strong.
Wir müssen stark sein, bleiben.
We lost, I don't know how many friends in this Krieg.
Wir haben sehr viele Freunde in diesem Krieg verloren.
Believers, non-believers.
Gläubige, Nichtgläubige.
But you get up and you start again every day.
Aber du wachst auf jeden Morgen mit einem Smile und
yes.
Startest den Tag von neu.
Yeah. Thank you.
Dankeschön. Ja, sie scheint klein zu sein, aber sie ist eine starke Frau. Klein, aber stark. Ja. Okay. Ich habe vorhin aufgehört, indem ich euch gesagt habe, wie sehr wir das Volk Gottes und die Gemeinde Jesu zusammengehören. Wir sind eins. In Gottes Augen werden wir als eine Einheit, sein auserwähltes Volk, ein Ölbaum betrachtet. Nicht der eine besser als der andere ist unten, der andere ist oben, ist jeder kein Unterschied. Ich habe manchmal als messianischer Jude immer so hochgejubelt und man denkt immer, oh, messianischer Jude, kann ich nicht mal anfassen. Nein, echt, das finde ich so nicht biblisch. Weil Gott gibt es kein Ansehen der Person, sind alle gleich. Und nicht, weil wir Juden sind oder an Jesus glauben, sind wir irgendwie, sitzen wir in der ersten Reihe. Nein. Und deswegen, wir müssen das verstehen, wir sind ein auserwähltes Volk in Gottes Augen. In der Bibel überhaupt, Gott betrachtet die ganze Menschheit immer nur in zwei Teilen. Im Alten Testament war das Gottes Volk und die Heiden. Ab dem Neuen Testament war das Gottes Volk plus, also inklusiv, die hineingepfropften Heiden, die Christen, die hinzugekommen sind, auch als eine Einheit, sein Volk und wieder die anderen. Und heute ist das genauso. Und während Israel sich noch abstrampelt mit physischen Waffen, das heutige Israel, was noch geistlich tot ist, die Ausrüstung des Heiligen Geistes kommt ja noch. Das heißt, Israel ist heute geistlich tot. Sie sind aber trotzdem weiterhin noch die Wurzel oder Gottes Volk. Okay? Aber weil sie nicht den Heiligen Geist haben, können sie sich auch nur mit physischen Waffen wehren, während wir mit physischen Waffen angegriffen werden. Doch diese physischen Waffen, mit denen wir angegriffen werden, die hauptsächlich aus Iran kommen oder finanziert wurden vom Iran, haben dämonisch-teuflische Hintergründe. Warum sonst? Der Iran, der liegt 1000 Kilometer von uns entfernt. Warum? Was haben wir ihm angetan? Warum hat er solch einen Hass gegen Israel? Wir haben ihn nie geärgert. Wir haben gar keine gemeinsame Grenze mit dem Iran. Aber er hat einen Hass gegen Israel und er ist bereit, Sanktionen von der ganzen Welt auf sich zu nehmen, um doch eine Atombombe zu bauen, um letztendlich damit Israel zu vernichten. Aber woher kommt dieser Hass? Es geht nicht um Territorium. Wir haben ihn nie geärgert. Und wir sehen ganz klar, das ist ein geistlicher, dämonischer Konflikt. Der Iran, deswegen ist er auch gegen die Zionisten, gegen die Israel aufgebaut haben, nicht gegen die Juden. Er ist gegen die Wiederherstellung Israels. Und so sehen wir wieder den Teufel, der versucht, die Wiederherstellung Israels zu stoppen. Das heißt, auch wenn er uns angreift mit den Proxys, wenn er uns angreift mit physischen Waffen, sind dahinter stehende böse Mächte des Teufels. Gegen diese geistlichen, dämonischen Mächte hat ein geistlich totes Volk wie Israel keine Abwehrwaffen. Weil sie haben das noch nicht. Die können sich nur mit physischen Raketen und Panzern wehren. Aber genau dafür hat Gott sich ein geistliches Volk auserwählt. Das seid ihr. Und hat euch geistliche Waffen gegeben. Ihr könnt gegen die Ideologie des Irans und gegen die Mächte des Teufels beten, kämpfen oder genau gesagt euer geistliches Schwert benutzen. So könnt ihr für Israel beten. Ich habe gehört, hier gibt es einen Gebetskreis und ich bin ganz erstaunt, dass in dem Gebetskreis nicht mehr als im Gottesdienst am Sonntag sind. Das sollte so sein. Das ist biblisch. Gott hat gesagt in Jesaja 62, dass ihr Wächter, ich lese das mal vor, auf deine Mauer in Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Das sind keine Soldaten, also israelische Soldaten, die da stehen. Das sind geistliche Wächter, die was tun, den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Jetzt wisst ihr, was ihr heute Nacht zu tun habt. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet. Ihr seht die Wichtigkeit, wie Gott euch eigentlich drängt, für Israel zu beten. Er sagt nicht nur, macht das mal einmal in der Woche am Sonntag. Oder wenn ihr mal Zeit habt, oder wenn ihr mal in Israel seid, oder wenn mal ein Israel-Sprecher kommt. Tag und Nacht, ihr seht, wie wichtig das ist, wenn der Feind, der wie ein Löwe brüllt und umkreist uns Tag und Nacht und ruht nicht. Und wenn wir verschlafen, dann haben wir es verpasst. Und wie sagt Gott, wie sollt ihr das machen? Ihr sollt Gott daran erinnern. Nicht, weil Gott das vergessen hat. In anderen Worten sagt Gott euch, proklamiert das, was ich verheißen habe mit Israel. Proklamation. Eure Worte haben Kraft, haben Auswirkungen auf die irdischen Geschehen. Und auch wenn ihr nicht den nächsten Tag in den Medien davon erfährt, sofort erfährt, das hat Auswirkungen. Diese 1150 vereitelten Terroranschläge in Judäa und Samaria seit Beginn des Jahres, das ist das Ergebnis von euren Gebeten. 100%. Und deswegen, wir sollten die Bibel wieder ernst nehmen und wortwörtlich nehmen. Das müssen wir nicht immer alles so philosophieren und erklären, wie kann man das jetzt so mal geistlich sehen. Und Gott sagt, erinnert mich daran, dann erinnert ihn daran. Ganz einfach. Beim nächsten Mal, wenn Israel irgendwas passiert, Anschlag oder Bedrohung oder wird wieder gedroht oder auch wenn nichts passiert, dann nehmt ihr euer Schwert in die Hand, das ist ja euer geistliches Schwert, ne? Epheser 6. Und erinnert Gott dran und dann schlagt ihr Sacharja 2 auf und sagt, Gott, du hast doch verheißen, wie eine feurige Mauer um Jerusalem zu sein. Ihr erinnert, sehr gut, so betet ihr? Das ist richtig, super, dann will ich euch nur ermutigen und die, die nicht mitmachen, sollten das da mitmachen, das ist ein Aufruf Gottes. Denkt dran, Gott hat euch auserwählt, hat das jüdische Volk auserwählt, damit ihr heute hier sitzt. Als Werkzeug. Sie gebraucht, damit ihr heute hier sitzt. Und euch, ihr seid auch auserwählt, aber nicht damit ihr euch bekehrt, taufen lässt und dann den Rest schaue ich mir auf meinen schönen, großen, flachen Bildschirm an. Nein. Das klingt so alles, ja, das kann ich ja abhaken. Ich habe mein Leben Jesus übergeben, ich bin getauft. Ja. Den Rest, dafür haben wir jetzt, da können wir zu, schaue ich mir zu Hause auf dem Sofa an, trink was. Nein, nein, nein. Dafür, wir wurden auserwählt von Gott auch als Werkzeug. Er will uns gebrauchen. Und wir dürfen nicht meinen, ja, was kann ich kleines Räubchen denn für Gottes großen Heilsplan schon beitragen? Falsch, das ist kein biblischer Gedanke. Auch Gebet ist wichtig. Das ist sogar mit das Wichtigste, würde ich sagen. Und hier gibt Gott uns ganz klar Anweisungen, wie. Erinnert Gott daran, was Gott alles verheißen hat. Aber dazu musst du natürlich deine Bibel auch gut kennen. Was hilft dein Schwert, wenn du ein Schwert zu Hause hast und du weißt gar nicht, wie man damit kämpft? Ja, unser Sohn in der Armee, der musste in den ersten Tagen, musste er lernen, das Maschinengewehr im Tageslicht und bei Nacht auseinandernehmen und wieder zusammenzubasteln. In kürzester Zeit. Der muss das Gewehr sofort super auskennen. Und wenn es irgendwie klemmt, wie behebst du das Problem? Da kannst du nicht sagen, hallo Feind, warte mal kurz, klemmt mir was. Nein, nein. Ja, und wenn du nicht weißt, wie du dein Schwert gebrauchst, wenn du nicht weißt, was Gott verheißen hat mit seinem Volk, dann stehst du da. Dann weißt du nicht, wie du es gebrauchst. Und deswegen ist es, umso mehr wir üben, umso mehr wir uns befassen mit Gottes Wort, umso besser wissen wir, damit umzugehen. Dann weißt du sofort, aha, ich schlage hier auf. Und Jesus hat mit 3 Schwerthieben den Teufel von sich gejagt. Als er versucht wurde vom Teufel in der Wüste bei den 40 Tagen, er brauchte nur 3 Schwerthiebe, 3 Bibelverse erwähnen, hat er zitiert aus dem Wort Gottes und der Teufel verschwand von ihm. Ihr seht, das hat irdische Auswirkungen, wenn wir Gottes Wort gebrauchen, aber dafür müssen wir es kennen. Und wenn was passiert in Israel oder auch nicht, dann ist ein anderes Beispiel, dann liest du zum Beispiel, da kann man sich gut merken, den letzten Vers vom Propheten Amos, da erinnerst du Gott daran, wo er gesagt hat, ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nie wieder herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das heißt, wir sind dort, Gott hat uns so eingepflanzt und wir werden nie wieder herausgerissen. Und dann kann ein Iran toben, so viel er will, so viel Bäumchen bauen, wie er will. Uns wird er mit dieser Atomwaffe nicht vernichten. Weil Gott hat uns nicht zurückgebracht, damit irgendein Iran oder Präsident in Iran oder ein Mullah uns auf den roten Knopf drückt und uns vernichtet. Dafür hat Gott uns nicht zurückgebracht. Auch nicht damit Hamas oder Hisbollah uns vernichten. Und das steht hier. Und wenn das manchmal so aussieht in den Medien, ach, was ist schon wieder ein 7. Oktober und was ist jetzt passiert, ein Massaker, da kannst du in Zweifel kommen. Aber dann erinnerst du Gott daran und proklamierst diese Verse hier. Wisst ihr, habt ihr mal mitgezählt, wie oft Gott in einem Vers erwähnt, wem dieses Land gehört? Ich pflanze sie in ihr Land ein, also ihr Land, einmal. Und sie sollen nie wieder herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe. Also wenn jemand noch ein Problem damit hat, dass das nicht unser Land ist, sorry, dann hast du kein Problem mit Doran Schneider, dann hast du ein Problem mit Gott. In einem Vers allein sagt Gott, wem dieses Land gehört. Und so, deswegen, ich möchte euch ermutigen, kommt zu diesen Gebetstagen, das ist nicht nur das ein Kampf, aber das baut auch euren Glauben auf, das stärkt euch auch. Und das ist so, so wichtig. So könnt ihr anders den Kampf an der Seite Israels, den geistlichen Kampf übernehmen. Während wir uns abstrampeln, unsere Kinder in der Armee rumtoben mit physischen Panzern und Raketen, ist viel wichtiger, die gegen die bösen Mächte des Teufels zu kämpfen. Wenn die besiegt sind, dann schicken sie auch keine Panzer mehr. Und so habt ihr eine ganz wichtige Aufgabe im Thema für Israel. Deswegen. In den vergangenen 2000 Jahren, vor der Gründung des Staates Israel, waren die Juden in der Diaspora machtlos. Wir konnten uns nicht wehren. Wir hatten keine Waffen. Wir waren machtlos. Auch im Holocaust konnten wir uns kaum wehren, gar nicht wehren. Alle Pogrome, alle Verfolgungen konnten wir uns in den letzten 2000 Jahren in der Diaspora nicht wehren. Doch seit dem 14. Mai 1948, seit der Staatsgründung Israels, hat sich alles geändert. Wir Juden sind zurück in unserem Land. Jetzt haben wir wieder unsere eigene Flagge. Wir haben unsere eigene Armee. Und jetzt können wir uns wehren. Und jetzt wehren wir uns auch. Und dafür werden wir uns nicht entschuldigen. Denn das ist unser Recht und genau gesagt, das ist unsere Pflicht. Das ist eine ganz neue Tatsache für den Großteil der Menschheit, die in den letzten 2000 Jahren überall die Juden nur verfolgt hat. Die Welt ist gar nicht daran gewöhnt, einen sich wehrenden Juden zu sehen. 2000 Jahre hat die Welt Juden verfolgt und wurde fast nie zurückgeschlagen. Jetzt sind wir zurück in unserem Land, haben eigene Armee, haben unsere eigene Flagge zurück. Und jetzt, sorry, aber wir schlagen zurück. Und die Welt ist paff. Die Welt ist empört. Die regt sich auf. Alle können sie auf Israel drauf, können sie Massaker machen, können gegen Terroranschläge jeden Tag. Interessiert keinen. Sobald wir zurückschlagen, liest du das in jeder Zeitung. Werden wir verurteilt, werden wir betrachtet als Menschenrechtsverletzer, Völkermörder. Schaut mal, letzten Weihnachten wurden in Nigeria 200 Christen von Muslimen grausam ermordet. In den 10 Jahren davor, in den letzten 10 Jahren, wurden dort über 50.000 Christen brutal abgeschlachtet in Nigeria. Warum hat der UNO-Sicherheitsrat diesem furchtbaren Geschehen keine Beachtung geschenkt? Tausende Palästinenser und Muslime wurden in den letzten 12 Jahren im syrischen Bürgerkrieg von Assad getötet. Über 500.000. Viele auch durch chemische Waffen. Merkwürdigerweise gab es in den letzten 12 Jahren keine Massenproteste gegen Syrien in den Großstädten der Welt, wie es hier in Deutschland, in Europa, in Amerika gab. Keine einzige gegen Syrien. Seit Israel im Jahr 2005 den Gazastreifen vollständig verlassen hat und somit die Kontrolle Hamas übernommen hat, übrigens 2005 hat Israel den Gazastreifen verlassen und somit den Gazastreifen Juden reingemacht, wenn man das so nennen darf. Es lebte kein Jude mehr. Wir haben den Palästinensern im Gaza alles gegeben, was sie verlangten, was sie forderten. Wir sind alle raus. Und anstelle dann jetzt anzufangen, den Gazastreifen zu entwickeln, ihre Leute zu entwickeln, etwas aufzubauen, haben sie mit den vielen Geldern, was auch zum großen Teil aus Deutschland kommt und Europa, haben sie Waffen gekauft und Tunnels gebaut, zwischen 500 und 600 Kilometer Länge Tunnels unter dem Gazastreifen. Das ist gerade eine Fläche von ungefähr 40 Kilometer lang und 14 Kilometer Right. Stellt euch mal vor, in dieser kleinen Fläche 600 Kilometer Tunnels unterirdisch. Dank der europäischen Gelder und auch arabischen Gelder, aber sehr viel auch aus Europa. Und Hamas hat die Regierung übernommen und die Bewohner haben unter grausamer Bedingung dort gelitten. Die nicht mitgetanzt haben mit Hamas, es gibt natürlich auch die Fatah-Palästinenser, die sehen einen anderen Weg, Israel zu vernichten, mehr den diplomatischen Weg als Kriege, und die kommen nicht so ganz zurecht miteinander immer. Und so hat Hamas ganze Familien von der anderen Gruppe, von Fatah, von Dächern von oben runtergestoßen in ihren Tod. Verdächtige wurden lebendig durch die Straßen von Gaza geschleift bis zu ihrem qualvollen Tod. Das war in den letzten 16 Jahren, seitdem der Gazastreifen judenrein war und nur Palästinenser dort lebten. Und das war hier Palästinenser gegen Palästinenser. Und ich frage, wo war hier der UNO-Sicherheitsrat und die vielen Massenproteste? Wisst ihr, was die eben erwähnten vier Fälle gemeinsam haben, ist, dass keine Juden involviert waren in diesen vier Fällen. In anderen Worten, no Jews, no news. Keine Juden, keine Nachrichten. Das interessiert keinem auf der Welt, wenn irgendjemand was zustößt, wenn keine Juden involviert sind, die sie nicht beschuldigen können. Ganze Dörfer können in Afrika von Moslems an einem Tag abgeschlachtet werden. Allein im aktuellen Sudan-Konflikt wurden 20.000 Menschen getötet. Und die Welt erfährt kaum etwas davon. Aber wenn ich nächste Woche nach Israel zurückfliege und einem Palästinenser auf den großen Zeh trete, dann liest du in jeder kleinen lokalen Zeitung darüber. Warum wird der Fokus der Boykottbewegungen, weltweiten Verurteilungen, politischen Resolutionen, Schlagzeilen, Medien, Demonstrationen nur immer auf Israel gerichtet? Und nicht im gleichen Maße auf Länder wie China oder Nordkorea, Syrien oder Iran, Venezuela, Jemen, Türkei, Russland, Saudi-Arabien oder Burundi. No Jews, no news. Wir leben in der Endzeit. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt oder nicht, aber wir sind ziemlich mittendrin. Meine lieben Freunde, an Israel spalten sich die Geister. Die Welt kann in zwei Lager aufgeteilt werden, für oder gegen Israel. Die Welt interessiert mich nicht. Mich interessieren die Kinder Gottes, die Christen. Ob die mitmachen oder nicht. Und Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wenn eine Gemeinde, eine Jesusgläubige Gemeinde, nicht für Israel betet oder nicht für Israel ist und nicht an der Seite Israels steht, dann ist sie gegen Israel. Dann gehören sie zu den Lauen. Und wir wissen, wie Gott zu den Lauen steht in Offenbarung. Er wird sie ausspeien. Die Lauen, die Schweigenden, auch damals zu Zeiten des Holocaust Hitlers würde nicht an die Macht kommen, würden nicht so viele schweigen. Er kam nicht an die Macht, weil die Mehrheit ihn gewählt hat, sondern weil die meisten geschwiegen haben und somit den Eindruck geschafft haben, alle sind dafür. Und so ist es auch heute, und deswegen möchte ich euch ermutigen, aufzustehen, nicht zu schweigen, wenn es um Israel geht. Es ist so wichtig. Gott mag nicht die Lauen. Und die Gemeinden, die nicht für Israel sind, du musst jetzt kein Israel-Freak werden, okay, jetzt nicht übertreiben, ist auch okay. Aber regelmäßig für Israel zu beten, für Israel zu lieben, wenn du was hörst, was ein Anschlag in Israel oder Krieg, das muss dein Herz bewegen, das muss dich treffen. Das muss dir genauso wehtun, wie wenn dir jemand, der dir nahe steht, ihm was passiert. Wenn dich das nicht angeht, wenn du sofort weiterblätterst, dann fehlt da noch was. Wenn ich für mich ist, der ist gegen mich. Wenn ich für Israel ist, der ist gegen Israel. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir, was wir für eine Aufgabe haben als Christen. Denn der Geist des Antichristen ist schon unterwegs. Er ist schon sehr aktiv in der ganzen Welt, auch in Israel. Und ich sage jetzt noch was. Die vier apokalyptischen Reiter in der Offenbarung sind längst schon unterwegs. Und ich meine das weiße Pferd, das rote, das grüne und schwarze. Wisst ihr, welche Farben ich genannt habe? Die vier apokalyptischen Reiter haben die Farben von der palästinensischen Fahne und von allen muslimischen Staaten. Und viele Jahre meinte man, dass mit dem weißen Reiter Jesus gemeint ist. Ich habe so ein schlaues Nachschlagebuch von den Kirchenvätern, was ihre Auslegungen damals waren. Alle, ohne Ausnahme, das ist Jesus, damit ist Jesus gemeint. Kann gar nicht Jesus gemeint sein, weil in Kapitel 19 kommt Jesus auf dem weißen Pferd zwar angeritten, aber er hat mehrere Kronen. Dieser weiße Reiter in Kapitel 6 hat nur eine Krone. Und interessant ist auch, was da noch steht, das kann man erst in unseren Tagen verstehen. Das konnte man früher noch nicht so verstehen, weil früher war die Gender-Szene noch nicht so populär und cool wie heute. Da steht, dass der weiße Reiter kommt mit einem Bogen. Kein Pfeil und Bogen. Falsche Übersetzung. Nein, Bogen auf Hebräisch heißt Keshet. Es gibt in der Bibel Pfeil und Bogen, das ist die Waffe. Und der Bogen, der Regenbogen zu Zeiten Noahs, der heißt auch Keshet. Und der weiße Reiter kommt mit einem Keshet, mit dem Bogen. Und wenn ihr die Farben kennt, die bunten Farben des Regenbogens, das ist ja heute sehr populär mit der LGBT und Gender und Homo und Sex und diese ganze, der Geist des Antichristen ist schon unterwegs. Wie du sagst etwas gegen diese neuen Genders und gegen diese neuen Familienarten, die es gibt. Wehe, wie oft, ich weiß nicht, oh, wenn du deine Kinder in die Schule schickst, das sagst du aber in der Schule nicht, ja? Das erwähnst du aber nicht in der Schule. Das ist schon alles, gibt so viele, der Geist des Antichristen, der weiße Reiter ist schon unterwegs. Ich weiß nicht, ob unbedingt ein Antichrist selbst kommen muss oder nicht, aber bestimmt würde irgendwo eine Person kommen, der ein Antichrist ist, aber vorher wird sein Geist, bereitet ihm den Weg. Und dieser Antichrist ist ein Imitator von unserem Jesus. Deswegen kommt er mit einem weißen Pferd. Er macht es nach. Kommt mit einem Bogen. Anscheinend klingt so Bogen, Bund zwischen Gott und die Menschheit, was mit dem Regenbogen gemacht worden ist. Und so ist dieser Reiter schon längst unterwegs. Und die Menschheit, die fällt darauf rein. Und leider auch die Christen, die so etwas jetzt nicht alles sowas jetzt mitmachen direkt, aber die legitimieren das. Die dulden das. Auch in Bezug auf Israel. Die Welt ist gegen alles, was biblisch und gegen alles, was göttlich ist. Und wir haben einer der Reiter, also der zweite Reiter, der rote Reiter mit dem Krieg, der ist auch schon unterwegs. Die Kriege haben schon begonnen und Jesus hat gesagt, in der Endzeit kommen Kriege. Ein Volk gegen das andere. Und es wird bestimmt noch mehr. Das heißt, die sind noch am Reiten, wir sind mittendrin. Der nächste Reiter, der schwarze Reiter mit der Waage, ist auch schon unterwegs. Das oberste Gericht in Israel ist das größte Problem Israels. Das oberste Gericht in Israel ist, wenn ihr schon mal in Israel wart, bitte geht nicht in das Gebäude des obersten Gerichts hinein, das ist alles freimaurerisch. Es wurde von den Freimaurern gebaut und bezahlt. Und bis ins 39. Loge kannst du dort hochgehen und da alles, die ganze Architektur freimaurerisch. Deswegen brauchst du dich nicht zu wundern, dass das oberste Gericht in Israel sich für die guten Bedingungen, guten Konditionen der brutalen Terroristen vom 7. Oktober kümmert und israelische Soldaten ins Gefängnis steckt. Das oberste Gericht hat sich dafür eingesetzt, die Vergewaltiger und Menschenquäler und Verbrenner von kleinen Kindern, dass die vornehme Toiletten haben, dass die Matratzen, bequeme Matratzen haben und gut zu essen bekommen. Während die Soldaten, die auf sie aufpassen, ganz primitiv schlafen und auf ganz primitive Konditionen haben. Und das oberste Gericht hat dafür gesorgt. Also es ist einfach chaotisch, was dort in Israel abläuft. Und das oberste Gericht bestimmt, wenn die Regierung ein Gesetz schreibt, für etwas Neues ein Gesetz macht, dann kommt das oberste Gericht und kann sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Das wird nicht durchgesetzt. Das oberste Gericht in Israel hat momentan mehr Kraft oder Vollmacht als das israelische Parlament. Und das oberste Gericht ist total gegen Netanyahu und gegen die jetzige Regierung. Nicht, weil sie was, das versuchen sie so, ja, er ist korrupt und so. Glaubt mir, das hat ganz andere Gründe. Das hat ganz andere Gründe. Der Grund dafür ist, weil Netanyahu hat eine Koalition gegründet mit bibeltreuen Parteien, Gottes für und gottesfürchtigen Parteien. Und zwar mit Parteien, die Land, das Gott uns gegeben hat, nicht abgegeben werden soll an Feinde. Solche Parteien, das ist biblisch, und mit Parteien, die orthodoxen jüdischen Parteien, die gottesfürchtig sind. Und das stört diese Linken in Israel am meisten. Linken und oberste Gericht ist bei uns eine Gruppe. Das stört sie am meisten. Und so ist dieser Geist herrscht nicht nur hier in Deutschland, auch in Israel. Dieser Geist, der gegen alles Göttliche ist und gegen alles Biblische ist, egal, und die stellen sich quer. Die Welt ist einfach, die kann das nicht mehr dulden. Der Teufel kann den Namen Jesus nicht hören. Der Teufel kann das Wort Gottes nicht hören, wenn du ihn zitierst. Deswegen verjagst du ihn. Und deswegen will er nicht, dass das erwähnt wird. Deswegen wurden in Deutschland die Kreuze von den Schulklassen runtergenommen. Deswegen hängt, wenn ich in Frankfurt, letzte Weihnachten waren wir nicht im Ramadan, vor ein paar Monaten waren wir in Frankfurt, da hang oben Happy Ramadan. Wir sind da gelandet, meine Shelly geht in so einen Körnerladen, so einen Naturladen, wo man so, ja, diese Biozeug, genau. Ja, da hab ich nicht viel verloren. Okay, ich war draußen gewartet, wir sind gerade gelandet und ich hatte so einen dünnen Pulli mit einem schönen großen Davidstern um mich hängen. Da kam doch auch so eine ältere, ganz schicke Dame an und sagte, boah, ich möchte Ihnen einfach mal sagen, dass wir uns freuen, dass wir Juden in Frankfurt haben. Dann dachte ich, Mensch, das ist aber toll zu hören, das freut mich, aber ich komme aus Tel Aviv, ich wohne nicht hier in Frankfurt. Ja, okay, wir kamen ins Gespräch, sie war auch Christin, gehört zu irgendeiner Gemeinde dort und so, da werde ich auch demnächst irgendwann mal sprechen jetzt, im November, und hatten wir ein tolles Gespräch und erzählte mir dann über diese Gelande. Ich sagte, das ist schrecklich, schrecklich, wir müssen da Happy Ramadan schreiben und unser Weihnachtsmarkt darf nicht mehr Weihnachtsmarkt heißen. Der heißt jetzt Wintermarkt, damit die Moslems sich nicht ausgeschlossen fühlen. Ich sagte, okay, ja, und wenn der Happy Ramadan steht, dann fühle ich mich ausgeschlossen. Das ist okay? Ja. Ihr versteht, was hier passiert auf der Welt? Alles. Wir scheuen uns manchmal sogar im Restaurant zu beten. Die schmeißen überall den Teppich hin und fangen an zu beten. Wir verstecken unseren Glauben. Wir hängen die Kreuze ab. Wir schreiben Happy Ramadan und vertuschen unsere Feiertage. Ihr zuliebe. Das ist der Geist des Antichristen. Und weh, du sagst noch etwas gegen Homos oder gegen Lesben. Und erst recht nicht von der Kanzel. Obwohl, das ist Bibel, das steht in der Bibel so, was Gott erlaubt oder nicht. Weh, du sagst was dagegen. Ihr seht, der Geist des Antichristen ist schon da. Der weiße Reiter ist schon unterwegs. Der rote Reiter auch. mit den Kriegen, der schwarze Reiter mit dem falschen Gericht. Und die Bibel hat gesagt, es kommt der Tag, da haben die Propheten gesagt, es kommt der Tag, da wird man das Gute böse nennen, das Böse gut, das Süße sauer und das Sauer süß. Und wenn ich die Gerichtsverfahren sehe in Israel, wie viele Soldaten ins Gefängnis kommen, weil sie vom obersten Gericht schuldig gesprochen wurden. Die israelischen Soldaten trauen sich gar nicht mehr zu wehren, trauen sich gar nicht mehr zu schießen, weil sie nicht 100% wissen, ob es jetzt ein Terrorist ist oder nicht. Einer schoss, der kam, er hat jemand, einen palästinensischen Lastwagen, LKW, gestoppt, hat ihn ausgefragt und hat was Verdächtiges gesehen. Der wollte und dachte, er wollte weiterfahren anstelle, und er wollte nicht bremsen, hat er ihn in den Reifen geschossen, damit der Wagen stoppt. Der wurde verurteilt. Weil es war letztendlich, der Palästinenser wollte wahrscheinlich, der war kein Terrorist, wollte wahrscheinlich nicht weiterfahren, sondern nur parken. Und der Soldat, ja, woher soll er das wissen? Er hat es falsch gedacht. Du musst das in einer halben Sekunde musst du entscheiden, will er mich jetzt umfahren, will er abhauen als Terrorist? Dann bin ich schuld daran, dass er es geschafft hat, Israelis zu töten. Und du musst das alles das sind junge Kerle, 19 Jahre, 18-Jährige, die müssen das alles entscheiden, was soll ich machen? Wenn du richtig entscheidest, hast du Glück gehabt. Wenn du falsch entscheidest, tja, dann wirst du verurteilt und das oberste Gericht steckt dich ins Gefängnis. Und dann überlegst du dir 10-mal, ob du schießen sollst oder nicht. Und beim nächsten Mal hast du falsch entschieden. Da hast du nicht geschossen und dann hat er dich erschossen. Siehst du? Und das dank des obersten Gerichtes. Und dann der vierte Reiter ist das grüne Pferd oder das fahle Pferd. Das ist eine Art grün, gelblich, eine schimmelige Art. Aber die meisten Bibeln übersetzen das mit grün. Und das ist auch die Farbe des Islams. Und da steht auch, das ist das, der Islam oder diese Farbe oder dieser Reiter wird ein Viertel der Welt einnehmen. Ob das jetzt flächenmäßig ist, ist auch schon ein Großteil von der Fläche her, also ist schon islamisch, oder ob das jetzt die Menschenmenge ist. Ich habe es mal ausgerechnet, ich habe mal nachgeschaut im Internet, es sind ungefähr zwischen 1,2 Milliarden bis 1,5 Milliarden Menschen mit dem Schwert des Islams umgekommen, durch das Schwert des Islams, also wegen dem Islam umgekommen, seit 1400 Jahren Existenz des Islams. Und wenn wir 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben, dann sind es ungefähr Viertel. Es ist schon unterwegs. Wie viele Menschen sterben wegen dem Islam? Also, ich möchte nichts gegen Moslems sagen. Also, ich habe sehr viele muslimische Freunde. Ich möchte also, versteht mich nicht falsch. Aber der Geist des Islams, das ist das Gefährliche. Das macht nicht jeden Moslem zum bösen Menschen. Jeder Terroranschlag in der Welt kommt von Moslems. Im Namen des Islams. Und wenn die dann, ich lese das in der Zeitung, wenn ich dann hier in deutscher Zeitung lese, dann, ja, die rufen vor jedem Terroranschlag, bevor die auf den Knopf drücken, rufen die Allahu Akbar. Und das wird dann hier übersetzt, Gott ist groß. Nein, das ist der größte Fehler, falsche Übersetzung. Wir haben gar keine Ahnung, diese Journalisten, die das schreiben. Im Spiegel stand das jetzt im letzten Spiegel. Über die Familie Shani Luke, die dort umkam als Geisel in Gaza. Allahu Akbar heißt, mein Gott ist größer als dein Gott. Also Allah heißt, Allah ist größer. Und was er damit macht, sagen will, unser Allah ist größer als euer Gott. Das ist das, was er sagen will. Das ist im Islam sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist den Moslems sehr wichtig, dass ihre Minaretts immer höher stehen als die Kirchtürme. Die haben Größenwahn. Die müssen immer größer sein, die wollen immer mehr. Allahu Akbar heißt, mein Gott, Allah ist größer als dein Gott. Das ist so eine falsche Übersetzung, Gott ist groß. Das könnte man meinen, ach, der lobt Gott. Nein, Allah und unser Gott ist nicht derselbe Gott. Und so ist dieser Geist des Islams. Ha?
Und somit ist er nicht größer.
Und somit ist er nicht größer, ja. Und unser Gott hat einen Sohn. Allah hat keinen Sohn, das steht im Koran, und wird auch nie einen Sohn haben, steht im Koran. Also wir reden von etwas ganz anderem hier. Und Islam ist nicht eine friedliche Religion. Islam bedeutet Unterwerfung. Der Begriff Liebe kommt nicht ein einziges Mal im Koran vor. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Amen. Und so, also nochmal, nur ich möchte das betonen, also bitte verprügelt nicht eure muslimischen Nachbarn. Ich habe auch viele Moslems als Freunde und die meinen das auch, die sind gastfreundlich, die helfen, die sind hilfsbereit, sind tolle Menschen. Wirklich. Das meine ich im vollen Ernst. Aber im Nu, wenn Sie in eine Moschee gehen und der Geist einen gewissen Trigger trifft, können die sich 180 Grad drehen und heute von einem super Nachbar auf einen Feind und können dich erstechen. Wir hatten so viele Fälle in Israel, wo Araber, Moslems gut mit den Juden ausgekommen sind, auch am 7. Oktober, die dort jahrelang bei den Familien gearbeitet haben, die Hilfe bekommen haben, also diese Kibbuzim da am Gazastreifen, die haben ja sehr viel da auch den Palästinensern reingeholt, ja einmal Geschäfte gemacht, aber auch reingeholt und dann in jüdische Krankenhäuser operieren lassen und geholfen. Und die haben sich für sie eingesetzt, die haben sie sich gekannt, haben ihnen geholfen. Und auch Sinwar, der Anführer, der wurde in Israel, Gehirnoperation, dem hat man das Leben gerettet im israelischen Krankenhaus. Und wie viele Araber, Palästinenser, die Hilfe bekamen von den Menschen im an der Grenze von den Kibbuzim, die überfallen wurden, die Palästinenser kamen, also ein großer Teil davon kamen und haben diese Massaker an die Leute gemacht. Das ist nicht mehr menschlich. Das ist ein Rausch, ein Geist, der dich überfällt. Du bist nicht mehr du. Du tust, was der Geist dir befiehlt. Nur so kannst du verstehen, dass man, wenn du eine Familie, deine Kinder, dafür sorgt, dass deine Kinder in Krankenhäusern operiert werden, dass sie Geld verdienen, dass sie Arbeit bekommen und du zerstückelst diese Familien letztendlich. Nee. Also das ist. Und so sind diese vier apokalyptischen Reiter schon längst unterwegs. Und das Problematische daran ist, dass die meisten Christen das überhaupt übersehen. Und glauben den Irrlehren von den Mainstream-Medien. Und sehen nicht, was in Israel passiert. Und wenn du nicht als Gemeinde hinter Israel stehst und meinst, Israel wäre ein politischer Staat wie alle anderen und nicht das biblisch-prophetische Israel, was Gott verheißen hat, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sie die Bahn verpassen, dass sie nicht bereit sind. Und die Bibel im Neuen Testament, Paulus hat uns gewarnt vor der Irrlehre in den letzten Tagen. Und wie viele verpassen das. Habe ich vorhin erklärt, mit dem Ölbaum, mit den hineingepfropften Zweigen, wisst ihr, ein Botaniker hat mir mal nach dem Vortrag gesagt, wenn man Zweige hineinpfropft in einen Baum, dass nur jeder dritte Zweig anwächst. Und interessant, ich habe einen Studenten mal beauftragt, er soll mir neue Vortragsorte, Gemeinden organisieren. Ich komme gerne in Neuland, also in Gemeinden, für die das Thema Israel noch komplett neu ist. Ich komme auch gerne hier wieder zurück, kein Problem. Aber ich erobere gerne Neuland, wo das Thema Israel neu ist. Da will ich was bewegen für in Richtung Israel. Und den habe ich mal beauftragt und er hat mich gefragt. Ja, dann hat er so nach Telefonbuch angerufen oder Internet, immer geguckt. Verschiedene evangelische Gemeinden, freie Gemeinden, alles, was es so gibt, einen nach dem anderen angerufen. Und die meisten, also von allen 10 hat vielleicht einer angebissen. Die anderen 9 hatten alle mehr oder weniger die gleiche Ausrede. Nee, Israel, das passt nicht in unseren Gottesdienst. Da haben wir nichts mit zu tun. Das geht uns nichts an. Das ist uns zu politisch. Interessiert sie nicht. Oder diese heiße Kartoffel wollen wir nicht antasten. Und ungefähr, also wenn ich das grob schätze, ist ungefähr zwei Drittel der Christen sehen in dem heutigen Israel einen politischen Staat wie alle anderen und nicht den biblisch-prophetischen Staat, wovon die Propheten gesprochen haben. Und das ist das Problem, wenn letztendlich alle Nationen gegen Israel kommen werden, das muss ja irgendwie abgestimmt werden oder gewählt werden durch Wahlen. Wenn Deutschland eine Armee gegen Jerusalem schickt, um Israel zu vernichten, das wird leider auch kommen. Das wird geschehen, das kann man nicht wegbeten, hätte ich auch mal gerne wegbeten. Und das kannst du auch nicht, das kannst du nicht, also nicht wegbeten, aber du kannst, wenn dafür abgestimmt wird, kannst du deine Hand nicht heben in diesem Fall. Das wird nicht einfach sein. Ich vergleiche das mit ähnlich, wie wenn damals zur Zeit mit Daniel, der Einzige, Daniel und seine Freunde, die sich nicht vor der Figur verbeugt haben, da gucken sie alle auf dich. Aber es wird letztendlich so kommen, dass es irgendwie abgestimmt oder gewählt werden, weil die Nationen werden gegen Israel ziehen. Und dann ist es sehr wichtig, wie du als Christ dich verhältst. Ob du wieder schweigst, wie damals zu Zeiten des Holocaust, als es um die Vernichtung von Gottes Volk ging, oder jetzt diesmal, ob du mitmachst oder nicht. Wir können das nicht wegwählen, okay, weil das wird geschehen, das muss passieren. Aber ich glaube, Gott guckt hier ganz genau auf die Herzen, wie die Christen reagieren, was sie machen werden. Sind sie dafür oder dagegen? Und wenn du in dem heutigen Israel, das biblisch-prophetische Israel siehst und das ein Verständnis für Israel hast, wie ich hier festgestellt habe, dann wirst du ganz klar deine Hand nicht dafür heben. Wenn du aber in Israel, wie die zwei Drittel der Christen in dem heutigen Israel einen politischen Staat siehst wie alle anderen und nicht das biblisch-prophetische, dann wirst du kein Problem haben, deine Hand zu heben. Weil dann ja diese bösen Menschenrechtsverletzer, Völkermörder und so weiter, da müssen wir mal jetzt noch ein bisschen Ordnung machen. Und das kommt auf die Welt jetzt hinzu, das kommt auf Europa, das kommt auf Deutschland zu, wir sind bald dabei, soweit. Erst werden die Nationen um Jerusalem herum, Jerusalem oder Israel angreifen, und wenn die es nicht schaffen, Israel zu vernichten, dann wird die Welt ihre Armeen schicken gegen Jerusalem, gegen Israel. Und dann müsst ihr entscheiden, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen?
Darf ich mal eine Frage stellen? Heißt das aber, dass Jesus auch für die Gemeinde noch vorher wiederkommen wird? Also Jesus kommt ja um die Gemeinde zu holen und dann kommt ja Jesus nochmal auf die Öl weg, um nachher den Juden zu begegnen, dass sie den Jesus erkennen. Ich frage mich, welche Zeit nehmen wir noch mit oder müssen wir mitnehmen oder als Gemeinde oder wann ist für uns als Gemeinde oder für die Gemeinde vorbei?
Sehr gute Frage. Genau kann ich das nicht sagen. Du meinst die Entrückung und so, wann die ist und so? Also, schwierig zu sagen. Die Entrückung ist ja, ich glaube, die Entrückung wird kommen kurz vor dem tausendjährigen Reich. Die Entrückung ist ja etwas, wir kommen Jesus entgegen und werden dann mit ihm zurückkommen und hier sein Reich aufbauen. Ich glaube, das wird danach geschehen. Kann auch sein, dass wir die Gemeinde, also kurz direkt, das wird alles zusammen geschehen. Also wenn Jesus auf dem Ölberg stehen wird, kann gut sein, dass wir vorher entrückt werden, mit ihm dann kommen, er auf dem Ölberg stehen wird, weil, ist ja interessant, ich vergleiche das mit Josef und seinen Brüdern. Was glaube ich nicht? Nee, das glaube ich nicht an die Frauen. Ich glaube nicht. Aber ist ja egal. Ich glaube, dass wir... Josef hat die Ägypter rausgeschickt. Alle rausgeschickt. Und dann hat er seine ägyptische Maske abgenommen. Und kann ja sein, dass wir, wenn Jesus, bevor Jesus auf dem Ölberg stehen wird, dass wir entrückt werden. Die Juden werden nicht entrückt, weil die glauben ja noch nicht an Jesus. Deswegen sind es ja nur wir, entrückt werden und dann mit ihm zurückkommen. Er aber auf dem Ölberg stehen wird. Ob wir auf den Ölberg zurückkommen oder auf alle Fälle, dann geht es richtig los. Dann werden wir mit ihm sein Reich hier aufbauen. Aber
dann werden wir den Antichristen
Also der Geist des Antichristen, den haben wir ja schon. Ja, ja, der passt auch noch irgendwo rein, weil wir müssen ja irgendwann noch den Tempel aufbauen. Die Juden müssen noch den jüdischen Tempel aufbauen, damit der Antichrist da reingeht. Lassen wir das mal. Lassen wir das mal. Ich meine, ich will mich da nicht rausreden, weil also, umso näher wir dieser Erfüllung kommen, umso klarer sehen wir das. Früher hat man in dem weißen Reiter Jesus gesehen. Heute, wenn ein weißer Reiter mit einem Bogen kommt, mit einem Regenbogen, dann wissen wir, das konnte man früher gar nicht noch, als doch diese ganze Bewegung, Genderbewegung noch nicht gab, konnte man nicht verstehen. Deswegen, umso näher wir kommen, umso mehr, besser können wir das. Ach, danke schön. So viel kann ich gar nicht trinken, Mensch. Und deswegen, aber. Und das ist das Wichtigste. Entrückung hin, Entrückung her. Ja. Trübsal vor, Trübsal danach. Genau. Wenn wir meinen, wir werden vor der Trübsal entrückt, und wir täuschen uns letztendlich, dann sind wir nicht vorbereitet. Ich denke lieber umgekehrt. Ich glaube lieber, wir müssen die Trübsal durchgehen und werden danach entrückt. Das bedeutet für mich, sei stark, sei vorbereitet, bereite dich vor. Wenn ich mich getäuscht habe, hurra, okay, dann habe ich umsonst geübt, aber nicht umgekehrt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bereit sind, dass wir aber ständig, und dass wir nicht verpassen, was hier eigentlich geschieht. Mit den vier Reitern, das ist schon unterwegs und interessant, dass die haben genau die gleichen Farben wie alle muslimischen Staaten. Und deswegen betet für Israel, das ist das Wichtigste. Denn da kommt ein Segen zurück. Jedes Gebet, kommt kein Gebet leer zurück. Amen. Gott segnet, wird euer Leben segnen, wenn du den anderen segnest. Wir bitten immer von Gott, gib. Es ist doch viel besser, wenn du etwas jemand schenkst und gibst, da hast du doch viel mehr Freude dran, als wenn jemand dir was schenkt. Deswegen, wenn du Israel segnest, da hast du viel mehr Freude am Leben, da wirst du viel mehr gesegneter. Und deswegen ist es wichtig. Und ich möchte euch ermutigen, ich habe gesehen, dass die schon viel ausgefüllt haben, auch uns sind die Karten, glaube ich, ausgegangen. Dann schreibt ihr auf der hinten drauf. Ja? Ich brauche nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse. Bitte, dann bekommt ihr meinen Newsletter. Und es haben sich auch ein paar für den Insider-Club Familie angemeldet. Super. Bin richtig stolz auf euch. Aber nicht alle. Aber ihr habt ja noch Zeit, bis ich gehe. Macht das noch. Es ist wichtig, weil es gibt so viel zu berichten, so viel vorzubereiten. Und die Endzeit geht schneller vorüber, als wir meinen. Und es geht jetzt alles in großen Schritten vorwärts. Okay. Und wir machen ab und zu, ich weiß nicht, was ihr... Das Körbchen da hinten, ist das für... Sagst du das an? Ich sage nur ganz kurz, wir machen Projekte. Also, wir sind noch nicht fertig, gleich ein paar Minuten noch. Es ist wichtig, alle Projekte, die wir in Israel machen, wir machen verschiedene Projekte. Früher habe ich sehr viel für Holocaust-Überlebende. Immer was gerade aktuell ist, Soldaten, als der 7. Oktober begonnen hat, haben wir sehr vielen Familien. Wir helfen den Familien der Geiseln. Das heißt... wir trösten sie ein bisschen, wir bringen irgendwas vorbei, was für einen Schabbat, Blumen oder ein Geschenk oder was sie gerade brauchen. Und dann erzählen wir ihnen immer, diese Hilfe kommt von Christen aus Deutschland. Das ist jedes Mal eine große Freude für sie, es ist riesig. Und darum geht es uns, ihnen einfach christliche nächste Liebe weiterzugeben. So, jetzt muss ich Schluss machen. Und deswegen, wenn ihr da was reinlegt für Israel, das geht 1:1 an Israel, an unsere Projekte. Und das ermutigt, das baut auf. Das ist die beste Evangelisation. Das ist besser, als wenn du mit einem Traktat oder, das kannst du hier machen. Hier kannst du evangelisieren, hier kannst du von Jesus erzählen, auf der Straße, kannst du ein Neues Testament verteilen. In Israel, Neues Testament, sofort, Kreuz. Im Namen des Kreuzes wurden Juden verbrannt. Das erinnert sofort an die Vergangenheit. In Israel ist das Beste, was du machen kannst, dass sie feststellen, dass Christen sie lieb haben können. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Bereitet unserem Herrn den Weg. Mit deiner christlichen Liebe wirst du zu Wegbereiter für unseren Herrn Jesus zurück. Es gibt noch ein Vers, macht Bahn, macht Bahn. Räumt die Steine aus dem Weg. Mit jeder Spende oder Opfer oder Hilfe, was du dem jüdischen Volk oder Liebe, die du dem jüdischen Volk zeigst, räumst du große und kleine Steine raus aus dem Weg und machst den Weg frei von Jesus zurück zu seinem Volk. Das ist so wichtig. Und du hast, ihr habt ja heute so viele Aufgaben bekommen als Christen. Wenn du bis heute dachtest, lass das Gott mal machen, was kann ich kleines Schräubchen schon machen? Nein, du bist ein Werkzeug für Gott, will dich gebrauchen, lass dich gebrauchen. Du kannst für Israel beten, du kannst Israel unterstützen, du kannst die geistliche Schwerte gebrauchen und an der Seite Israels den geistlichen Kampf übernehmen. Wir haben noch viel zu tun, bis Jesus wiederkommt. Nachher, wenn wir dann einmal da sind, dann können wir auf den Wolken liegen und uns ausruhen. Aber bis dahin müssen wir noch kämpfen, okay? Gottes Segen.